Ermutigende Blickwinkel, der Podcast zur nachhaltigen Transformation.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz besonderen Folge von Ermutigende Blickwinkel. Diese Folge ist eine Sonderfolge, die wir live auf dem Lebenswerttreff der Evangelischen Bank in Berlin aufgenommen haben. Der Lebenswerttreff ist ein Veranstaltungsformat, bei dem hochkarätige Referentinnen und Referenten, Kundinnen und Kunden der Evangelischen Bank und Entscheider aus Gesundheits- und Sozialwirtschaft und Kirche zusammenkommen und sich zu aktuellen und relevanten Themen austauschen. Wir hören jetzt gleich in die spannende Podiumsdiskussion vom zweiten Tag der Veranstaltung. Hier wird diskutiert, welche Auswirkungen die aktuellen Verwerfungen auf die Zukunft nachhaltiger Geldanlagen haben und wie die Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft gelingen kann. Moderiert wurde die Diskussion von Susanne Bergius. Außerdem saßen im Podium Verena Menne, Geschäftsführerin des Forums Nachhaltiger Geldanlagen, Thomas Küchenmeister, geschäftsführender Vorstand von Facing Finance e.V., Dr. Julia Hake, Leiterin der Ratingagentur Etif Finance und Mitglied des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung und zu guter Letzt Joachim Fröhlich, Mitglied des Vorstands der Evangelischen Bank. Hören wir mal rein.
Ja, es ist derzeit nicht sehr lustig angesichts globaler Krisen wie der Erderhitzung, Kriegen, geopolitischen Umwälzungen und knapper öffentlicher Kassen. Und kaum ein Staat macht Finanzmittel locker für die Biodiversitätskrise, wie jetzt gerade der Weltnaturgipfel, der Anfang November endete, gezeigt hat. Und dann gewinnt auch noch Donald Trump die Wahlen und will aus dem Klimaabkommen aussteigen und in Deutschland kippt die Regierung. Das alles stellt Sie, das haben Sie ja auch schon diskutiert, und Europa für große Herausforderungen. Zudem ändert sich das Kapitalmarktgeschehen. Nach jahrelangem Boom und nachhaltigen oder nachhaltigkeitsorientierten Geldanlagen weht nun ein sehr scharfer Wind auf diesem Markt oder es kommt eben zu Flauten. Aristoteles soll gesagt haben, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig setzen. Wie aber sind die Segel so zu setzen, dass die unerlässliche Transformation in eine klima- und naturverträgliche sowie sozial gerechte Wirtschaft auch in stürmischen Zeiten Kurs hält? Das werden wir jetzt diskutieren. Ja, zunächst wollen wir wissen, wie wirken Krisen und der Geldmangel auf Geldanlagen und Transformationen? Und da wüsste ich gerne von Ihnen, Frau Menne, wie erklären Sie sich, dass nach dem Boom wirklich mit nachhaltiger Geldanlagen, mit zweistelligen Wachstumsraten, deren Wachstum in der jüngsten Zeit derart stark nachgelassen hat?
Vielleicht erstmal ein bisschen Hintergrund, um die Zahlen einzuordnen. Die sieht man jetzt in letzter Zeit wieder öfter und da wird sich sehr oft auf Artikel 8 und 9 der Offenlegungsverordnung bezogen. Jetzt ist es aber so, dass die Offenlegungsverordnung natürlich keine Produktkategorien darstellt oder Standards setzt, sondern es geht hier um Offenlegung und sie beinhaltet keine Mindestkriterien. Deswegen sollten wir auch ein bisschen mit Vorsicht auf diese Zahlen schauen, denn sie zeigen eigentlich, dass der Boom in Artikel 8 und 9 nachgelassen hat. In unserem FNG-Marktbericht schauen wir neben Artikel 8 und 9 auch auf eine andere Methodik und hier sehen wir, dass besonders Artikel 8 ein Sammelbecken für ganz verschiedene Fonds ist und gar nicht nur nachhaltige Fonds da drin stecken.
Mhm. Vielleicht auch zur Erklärung für die, die es nicht so gut kennen. Artikel 6 sind nicht nachhaltige Fonds in dieser Offenlegungsverordnung der Europäischen Union. Artikel 8 sind welche mit Nachhaltigkeitskriterien und Artikel 9 sind solche, die gemeinhin als dunkelgrün bezeichnet wird, die also auf Wirkung bedacht sind. Also als einfache Einordnung. Und Sie sagen also, insofern ist der Einbruch, der beobachtet oder beschrieben wird, gar nicht so groß, weil es sich vor allen Dingen um Produkte handelt, die ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, gemäß der Offenlegungsverordnung.
Wir haben keine genaueren Zahlen, aber die Zahlen, die wir haben, sind, denke ich, mit Vorsicht zu genießen. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass Wachstum ja auch nicht immer linear verläuft. Es kann ja auch mal eine Abschwächung geben und später wieder anziehen. Also es könnte auch sein, dass wir sowas gerade beobachten.
Mhm. Herr Fröhlich, erleben Sie das in Ihrem Hause auch so? dass man diese Differenzierung machen muss, oder gibt es auch handfeste Gründe dafür, dass diese Fonds beispielsweise, es gibt auch andere Anlageprodukte, aber Fonds zum Beispiel sich nicht so gut verkaufen wie vor 4 Jahren?
Ja, also ich würde zumindest für uns, unser Haus sagen, wir haben einen Fonds, der ist dunkelgrün, also Artikel 9, und der war auch auf Paris 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet. Der wurde auch gut vermarktet und die Kunden haben den auch, haben die Story auch gut mitgenommen. Aber in den 2 Jahren kam dann der Ukraine-Krieg dazwischen, andere Performance von anderen Asset-Klassen. Und da muss man schon sagen, das ist auch schwierig zu verstehen für den Endkunden. Was heißt es eigentlich, einen Paris-Aligned-Fonds zu haben? Dann hat man heutzutage eben keinen breit anlegenden Aktienfonds, sondern man hat schon einen, naja, man kann sagen, so ein Cleantech-Branchenfonds, sowas in die Richtung zumindest, mit hohen Anteilen von Windenergieherstellern, Solarherstellern. Und wer mal selber eine Solaranlage in den letzten 2 Jahren gemacht hat, wie die Preise runtergegangen sind für Module durch den Subventionen der Chinesen, hat dazu geführt, dass diese Fonds sehr stark underperformed haben gegen klassische, also diese Artikel 8, also breit angelegte Nachhaltigkeitsfonds, die wir ja auch haben, die sich an dem klassischen RKI-Leitfaden anlehnen, wo jetzt keine besonderen Spezialitäten drin sind. Und da merkt man schon so ein Shift, die Leute gehen raus aus diesen Artikel 9 Fonds und dieser Impact, der da ja drin sein soll, für die Leute nicht so erkennbar ist, weil es halt alles nur mittelbares Geschäft ist. Deswegen war unsere Überlegung, da wir ja auch noch eine Einheit haben bei uns, die sich mit dem Direktinvestments in Erneuerbare beschäftigt, ist das eher unser Thema für Impact, weil da wird's klar, da wird's greifbar, da wird es für die Leute anfassbar und dann sieht man, das sind unsere Windparks, das sind unsere Solarparks und da habe ich einen echten Impact und da kommt so ein bisschen diese Differenzierung her.
Ja, genau. Denn ich meine, seit dieser Zeit war es dann eben auch wieder moderne Energie ist knapp, dann doch mal in Öl zu investieren, wo die Performance dann bei konventionellen Fonds ja wesentlich höher war, nachvollziehbar. Welche Trends zeichnen sich angesichts der aktuellen Krise aus Ihrem Blickwinkel ab, Frau Hacke?
Ja, ich bin ja Mitglied einer oder leite eine Nachhaltigkeitsratingagentur. Insofern bin ich tagtäglich in Kontakt mit Investoren, die natürlich dann auch dementsprechend, wie ihre Nachhaltigkeitspolitik verfolgt wird durch Fonds und Mandate, das setzt sich dann um in Nachfrage nach Daten und Ratings. Wir beobachten ganz stark, dass unsere Kunden ganz krass einsparen, also in allen möglichen Bereichen. Also die Nachfrage nach ESG-Daten und Ratings ist schon stark zurückgegangen in letzter Zeit. Also ich bin eher in Frankreich unterwegs, aber ich sehe es auch anderswo, dass auch Kunden sich zusammenschließen und dann aus 2 Verträgen, Datenverträgen nur noch einer wird und so. Also es ist schon ein sehr starker Trend, dass da an Nachhaltigkeitsstelle wirklich eingespart wird. Ein anderer Trend ist auf jeden Fall auch stark zu beobachten, die Angst vor dem Vorwurf des Greenwashings, also gerade in Zeiten dieser Offenlegungspflicht und der Erklärungspflicht, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet und wie das umgesetzt wird. Und wir haben ja natürlich auch einige interessante Momente gesehen, auch gerade jetzt noch vor ein paar Tagen in Amerika, dass da auch die Marktaufsichts- oder Marktregulierungsakteure eingreifen und dann mal sagen, okay, dieser Fonds oder dieses Produkt ist nicht nachhaltig. Und insofern haben wir auch stark beobachtet, dass Investoren von sich aus sagen, okay, ich mache jetzt mal einfach gar keinen, also ich stufe jetzt mal selber von mir aus einen Artikel 8 Fonds ab und nehme dann auch einfach jetzt mal erstmal meine Nachhaltigkeitsargumente erstmal aus dem Marketing wieder raus, weil einfach diese Angst da ist, dass man dann groß in Medien dargestellt wird als negatives Beispiel.
Ja. Herr Küchemeister, Sie gehören ja zu denen, die dann einen besonderen Blick drauf haben. Wie glaubwürdig ist das, was dort auf dem Markt passiert? Haben solche Greenwashing-Fälle, von denen es ja nun einige gab, mit dazu beigetragen, dass es dem Markt nachhaltiger Investments momentan so schlecht geht, dass er so eher dümpelt im Vergleich zu den Jahrzehnten davor?
Ja, also ich glaube schon eindeutig. Also wir erleben das auf Veranstaltungen, Messen zum Beispiel, wo wir uns präsentieren und mit Kundinnen und Kunden sozusagen in Kontakt kommen und darüber sprechen, dass das doch eine große Verunsicherung mit sich gebracht hat, dass so viele Produkte in den Markt gekommen sind, die eben halt nach unserer Auffassung klar Greenwashing sind. Also das trägt nicht dazu bei, dass das Vertrauen in diese Produkte wirkt. Die Leute sind meiner Auffassung nach überfordert. Sie können, ob mangelnder Regulatorik, sage ich mal, oder Regulierung, häufig genug überhaupt nicht richtig einschätzen, wie nachhaltig ist eigentlich so ein Fonds. Schließt er bestimmte Geschäftsmodelle, die ich nicht haben will? Schließt er die aus? Ja oder nein? Es gibt ja Anbieter, die das sehr häufig mit Best-in-Class-Ansätzen arbeiten zum Beispiel. Und da ist ja dann doch irgendwie noch ein bisschen fossile Energie drin, ein bisschen Waffe und so weiter. Das verunsichert die
Leute. Weil halt sozusagen der Nachhaltigste einer Branche genommen wird, der Beste einer Branche, ja, aus gut, aber der Bewertung.
Genau, also aber es wird eben halt die schädliche Branche nicht komplett ausgeschlossen. Ja. Ne? Und das finden, glaube ich, viele Leute auch nicht gut. Okay. Wir folgen dem eigentlich auch, dass wir in unserer, sage ich mal, in unserer Arbeit auf diese Konflikte hinweisen und sagen so, also auch wenn da 5%, sage ich mal, zugelassen sind an Umsatz in fossile Energie, dann ist das für uns immer noch ein Fonds, der in fossile Energie investiert. Und so machen wir es auch deutlich.
Genau. Nun ist ja die Frage, also wir haben jetzt beleuchtet, woran liegt es, dass es momentan so die Flaute ist. Wo sehen Sie, Frau Menne, jetzt die Herausforderung, mit was muss sich die Branche jetzt am dringlichsten beschäftigen? Also die nachhaltige Branche.
Ich knüpfe vielleicht mal beim Thema Greenwashing an, weil da aus meiner Sicht ein großer Hebel bei der Offenlegungsverordnung liegt. Das habe ich ja ganz zu Anfang schon erwähnt. Das sind keine Produktkategorien, wird aber aktuell so genutzt. Und das führt eben zu dieser Verunsicherung auch bei den VerbraucherInnen. Und da ist die EU-Kommission ja jetzt dran. Wir erwarten im Sommer nächsten Jahres einen Vorschlag von der EU-Kommission, der dann den ganzen legislativen Prozess natürlich erst noch durchlaufen muss. Aber dass dieses Problem angegangen wird, das ist enorm wichtig. Und da sind wir, oder die Kommission ist auf dem Weg, das zu tun. Wie der Vorschlag aussieht, wissen wir natürlich nicht. Aber da werden wir als FNG uns natürlich auch einbringen, auch mit unserem europäischen Dachverband, damit das in gute Bahnen kommt.
Okay, das heißt, Sie sehen die Aufgabe dann eher in der Regulatorik geplant ist, wenn man so, was man so hört, dass Produktkategorien eingeführt werden sollen, um dann eben den Unterschied zu machen zwischen Offenlegung und Produktkategorie. Herr Fröhlich, wo sehen Sie, welche spezifischen Herausforderungen sehen Sie für Finanzinstitute in der jetzigen Situation?
Also ich würde da anschließen, was Frau Menne sagt, und auch vielleicht konkretisieren von Herrn Küchmeier. Ich würde nicht von, dass wir mangelnde Regulierung haben. Wir haben vielleicht eine mangelhafte, aber dass wir zu wenig Regulierung in dem Thema haben, würde ich nicht sagen. Ich glaube, gerade diese Überregulierung und diese Versuche, es wieder mal 100% richtig zu machen und dann die ja nicht zu erreichen, entstehen dann diese Differenzen, dass dann plötzlich Artikel 9 ist dann tiefgrün in der Erwartung, was er dann am Ende gar nicht ist. Das große Thema, was völlig unterschätzt wird, aber Kollege Christian Klein von der Uni Kassel erforscht das ja auch, dieses Thema, wie das bei den Beratern dann transportiert wird an den Endkunden. Und diese Komplexität, mit der diese Nachhaltigkeitspräferenzabfrage ausgestattet ist, was da gefragt wird, was zum Teil technisch überhaupt nicht abgebildet werden kann, zum Teil gibt es diese Fonds gar nicht, was dazu führt, dass Berater sagen, selbst wenn jemand kommt und fragt, möchtest du ein nachhaltiges Produkt haben, schon hofft, dass er gar nichts sagt und sagt, naja, wenn Sie nichts ankreuzen und Sie bei uns jetzt bei der EB sind, kriegen Sie trotzdem was Nachhaltiges, weil es würde schon nicht funktionieren, wenn er plötzlich sagt, ich hätte gern aber ein soziales Produkt und nicht ein grünes Produkt, weil wir haben kein soziales Produkt in der Definition, die diese Offenlegungsverordnung hat. Und dann müssten wir sagen, tut uns leid, können wir dir leider nicht verkaufen. Also sagen die meisten, wir lassen das. Und das ist ein ganz großes Problem in der Hinderung, dass es auch viel transparenter draußen gemacht wird, in der Schulung der Berater und dann auch an den Endkunden das zu transportieren. Also da denke ich schon, dass das ein ganz großer Punkt ist und klar.
Also das eine ist dann die Regulatorik und das andere ist eben auch die Schulung, die eigene Schulung von Beraterinnen und Beratern, dass genau, die dass das besser passt. Nun ist ja mit nachhaltigen Geldanlagen der Wunsch verbunden, zu einer Transformation beizutragen, zu einer klimasozialverträglichen, umweltverträglichen Wirtschaft. Die Headline dieses Panels lautet knappe Kassen, Krisen. können diese Krisen zur Folge haben oder diese Dilemmata zur Folge haben, dass die nachhaltige Transformation weiter verzögert wird, weil man es sich nicht traut oder es eben auch nicht schafft oder es nicht finanzieren kann, noch mehr Veränderung anzustoßen. Herr Küchenmeister.
Also ich denke, knappe Kassen sind natürlich von zwei Seiten zu betrachten, einmal die öffentlichen und einmal die privaten. Ich glaube, dass...
Und da ist die Verbindung ja auch zu den Fonds oder zu den Produkten. Genau. Ne? Es geht ja auch um soziale
Transformation. Also bei der Umsetzung der Transformation sind knappe Kassen natürlich nicht förderlich, glaube ich. Ne? Also das ist grundsätzlich für mich der Eindruck. Aber ich glaube, dass wir trotz knapper Kassen einfach nicht verdrängen dürfen, dass Handlungsbedarf besteht bei Transformationsprozessen in Bezug auf Biodiversität, in Bezug auf den Klimawandel. Wir dürfen da einfach nicht nachlassen. Wir dürfen einfach nicht diese Probleme, die darüber entscheiden, wie es neulich eine Wissenschaftlerin so gut ausgedrückt hat, in Bezug auf Klima entscheiden wir, wie wir leben wollen. In Bezug auf die Biodiversität entscheiden wir, ob wir weiterleben können. Ne? Und das finde ich, das sollte uns genügend Mahnung sein, hier nicht nachzulassen und diese Prozesse weiter zu unterstützen und voranzutreiben. Wir selber haben gestern eine Studie veröffentlicht, wo wir einfach mal geschaut haben, wie zum Beispiel Banken und Versicherer in Deutschland den Transformationsprozess in Bezug auf den Klimawandel unterstützen. Ne? Also das Pariser Klimaabkommen sagt ja, die Finanzströme müssen umgeschichtet werden in Richtung erneuerbare Energie. Und wir haben geschaut, machen das die Banken, und sie machen das nicht. Jedenfalls nicht im ausreichenden Maße. Die Großen schon gar nicht, die großen Banken. Es gibt kleine Banken,
also
die
das tun. Also sie schichten nicht um?
Sie schichten nicht um. Na, also über den Untersuchungszeitraum, den wir angeschaut haben, von 2016, also direkt nach dem Pariser Klimaabkommen, bis 2023, haben wir durchschnittlich keine Veränderung festgestellt. Ungefähr 80% fossile Energie bei Investitionen und Krediten und 80% bei Investments. Das zeigt mir nicht an, dass der Ruf da angekommen ist.
Wie lässt sich dem begegnen, Frau Menne? Was würden Sie sagen, was sollte man zuerst angehen?
Wir haben jetzt über mehrere Herausforderungen gesprochen. Julia, du hast, was du beschrieben hast, das ist ja so ein bisschen eigentlich die ESG-Müdigkeit. Und da sehe ich tatsächlich einen ganz wichtigen Akteur in der Europäischen Union. Habe ich ja auch schon drüber gesprochen, dass wir hier schauen müssen, dass die EU die aktuelle Regulierung überarbeitet, anpasst, so dass sie besser umsetzbar ist, dass Dinge glattgezogen werden. Wir haben zum Beispiel aktuell zwei verschiedene Definitionen von Nachhaltigkeit in der Offenlegungsverordnung, in der Taxonomie, also dass man das alles glatt sieht sozusagen und da aber auch eine Balance hält zwischen nötigen Anpassungen vornehmen, aber gleichzeitig auch wieder nicht zu viel ändern, weil es gerade umgesetzt wurde und wird und wenn wieder alles über den Haufen geschmissen wird, auch nicht hilfreich.
Gut, aber es ist ja nicht nur die Regulierung, die etwas tun kann. Ne? Es sind ja auch die Institute selber, die Handlungsmöglichkeiten haben. Herr Fröhlich, wo sehen Sie konkrete Punkte, wie man ja nachhaltige Finanzprodukte beispielsweise so gestalten kann, dass sie auch in Krisenzeiten stabil sind und zukunftsweisend?
Wenn man nochmal kurz einen Schritt zurückgeht, wir haben halt jetzt 10 oder 12 Boomjahre gehabt in der Nachhaltigkeit und jetzt haben wir halt eine Phase, da läuft's halt mal nicht so. Das ist in jeder Phase so. Ich glaube, das ist halt, müssen wir jetzt aushalten, da muss man zusammenhalten, weil das Einzige, was klar ist, ist, dass der Klimawandel nicht weggeht, der bleibt. Also kommt das Thema sowieso zurück. Jedes Jahr kann man das im Sommer sehen, wird das Thema da sein. Mag vielleicht im Moment nicht politisch das große Thema sein, aber das ist dann unsere Aufgabe, über ein AKI, über ein FNG immer wieder im Gespräch zu bleiben, immer wieder das Thema hochzuheben, die Interessensteilnehmer zusammenzuhalten und auf der anderen Seite gute Produkte zu machen im Rahmen dieser Regulierung, in dem dieses ewige Diskussion um Nachhaltigkeit kostet Rendite, die auch schon lange widerlegt ist.
Längst.
Ja, ja, immer wieder das auch zu positionieren und das klarzumachen, aber auch zu erkennen, dass Häuser wie wir, die vielleicht sehr stark auch zeitlich vorangegangen sind, wir dürfen unsere Kunden halt auch nicht verlieren. Also wir müssen auch diese Mainstream mitnehmen. Also es ist schön, dass wir uns immer wieder vergewissern, dass wir die Guten sind und dass wir das Richtige tun. Wir müssen auch die Leute incentivieren. Ich würde da so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Thema, immer diese Todeskeule rauszuholen. glaube nicht, dass wir uns dieses Alarmistische, ich glaube nicht, dass wir uns in der breiten Masse damit einen Gefallen tun, sondern wir sollten das eher positiv konnotieren mehr und sagen, wir wollen in eine positive Welt.
Beeinflussen denn die Situation, die Anlageentscheidungen von Kundinnen und Kunden, welchen Impetus können Sie denn da geben? Sie haben gerade schon gesagt, also Ihre Großkunden sind jetzt zurückhaltender. Wo sehen Sie jetzt Möglichkeiten zu sagen, hier Leute, ihr braucht uns, beziehungsweise ihr braucht diese Bewertungen, ob von uns oder von anderen Häusern, ist jetzt mal dahingestellt. Wie kriegen Sie die?
Sie meinen jetzt wir als Nachhaltigkeitsrating?
Zum Beispiel, oder was beobachten Sie in der Branche, wie Häuser das machen?
Wie schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit geht nicht weg. Und ich bin weiterhin auch ein großer Fan der Regulierung. Also Sie haben es eingangs erwähnt, ich bin wirklich schon sehr lange in der Nachhaltigkeitswelt unterwegs, seit 1993. Und ich bin dann ja, wie gesagt, nach Frankreich gegangen und habe dort wirklich 1:1 miterlebt, wie 2001 das erste Mal auf der ganzen Welt eine Nachhaltigkeitsberichtspflicht eingeführt wurde. Und da hat sich unglaublich viel geändert in der Unternehmenswelt. Und dann haben wir es als Ratingagenturen später auch beobachtet. Bis heute sind die französischen Unternehmen einfach einen ganzen Schritt weiter als deutsche Unternehmen oder als Unternehmen in anderen Regionen. Insofern denke ich mir, solange wir die Regulierung haben, werden auch weiterhin Nachhaltigkeitsdaten nachgefragt, Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt und das Thema Nachhaltigkeit bleibt einfach in der Finanzwelt dann auch bestehen. Natürlich haben wir diese Regulierungsmüdigkeit und die Regulierung, wie Verena Menesch vorhin schon sagte, ist auf jeden Fall in verschiedenen Bereichen einfach viel zu weit gegangen und viel zu chaotisch vorgegangen, in Silos gearbeitet, ohne gemeinsame Definitionen und so weiter. Insofern, es gibt schon viel auch nochmal Reparaturbedarf, würde ich sagen, auf der Regulierungsseite.
Sie kommen jetzt von einer kritischen NGO, die immer wieder zeigt, hier sind Schwächen, dort sind Schwächen. Was würden Sie jetzt mal positiv gesagt sehen, was kann oder sollte die Branche tun, um auch aus dieser Flaute wieder rauszukommen und widerstandsfähig gegen diese negativen Einflüsse zu sein und das Ganze wieder positiv, in die positive Richtung zu kriegen?
Man muss sagen, das ist immer wieder dasselbe wiederholen. Man muss glaubwürdig und transparent sein. Die Produkte müssen so gestaltet werden. Und wie ich eingangs gesagt habe, das, was wir hören von den Leuten, ist, also die wollen klare Ausschlüsse haben. Also das wäre, wenn Produkte so mit klaren Ausschlüssen versehen sind, wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Die Leute hätten mehr Vertrauen, die würden das auch verstehen, einfacher verstehen, ist mein Eindruck. Und dann wären geringere Hemmschwellen da, sozusagen nachhaltig zu investieren in einen Fonds, weil man dem dann besser vertrauen kann, wenn es dann gleich mal richtig gemacht wird und die Ausschlüsse dann auch wirkliche Ausschlüsse sind. Das wäre total wichtig.
Ich wollte nochmal auf das Thema Ausschlüsse eingehen. Also ich stimme überein, dass das eine sehr für EndkundInnen sehr einfach nachvollziehbare Anlagestrategie ist. Ich will keine Kinderarbeit, das ist ausgeschlossen. In diesem Fonds ist es nicht drin. Das kann eigentlich jeder nachvollziehen. Das ist recht intuitiv. Und ich denke, bei vielen Dingen ist es eine wichtige Anlagestrategie. In unserem Marktbericht sehen wir auch, dass das die nachhaltige Anlagestrategie ist, die am meisten tatsächlich angewendet wird. Aber besonders im Bereich Klima gibt es ja schon auch die Frage, reicht das für die Transformation? Also ist es ein guter Weg, wenn wir jetzt Automobil hatten wir vor der Mittagspause ja auch, wenn da zum Beispiel alle Investitionen ausgeschlossen werden? Oder ist da nicht eigentlich ein Weg zu sagen, ja, man geht da rein, aber man macht dann Engagement und ändert vielleicht auf diese Weise was bei dem Unternehmen, um das es geht?
Wir haben auch in einer meiner früheren Firmen mal eine Umfrage gemacht bei Unternehmen. Welche Anlagestrategien, Nachhaltigkeitsanlagestrategien bewirken eigentlich irgendwas in ihrem Unternehmen? Und da war ganz klar, Ausschlusskriterien gar nichts. Also wenn der eine Investor nicht kommt, dann kommt ein anderer, also hoffentlich. aber Ausschlusskriterien bewirken da unternehmensintern überhaupt keine Transformation, während gut, Best in Class ist dann schon eher, da kann man sich ein bisschen mit feiern lassen sozusagen. Aber was am wirksamsten letzten Endes ist, ist, wenn Investoren tatsächlich zum Unternehmen hingehen und mit dem Unternehmen reden, sprich in Hauptversammlungen oder durch eine Engagement-Strategie, wo dann tatsächlich die Ziele auch manchmal in Frage gestellt werden oder tatsächlich auch Transformation von Businessmodellen mal angesprochen wird und wo dann Investoren auch ganz konkret sagen würden, okay, also wenn sie das nicht machen, dann entziehen wir auch unsere Investitionen.
Das heißt, man muss investiert bleiben.
Das ist Engagement, heißt immer wieder dran arbeiten, immer wieder motivieren und sagen, verändert ihr das? Seid ihr auf dem Klimapfad? Ich glaube auch, dass das Thema Ausschlüsse allein nicht reicht. Es gibt ein paar Sachen, die schließen wir auch aus. Auf Ebene der evangelischen Kirche sagen, das ist nicht zu diskutieren, die schließen wir aus. Aber ansonsten in dieser Phase der Transformation bringt es nichts, einfach nur zu sagen, wow, sondern das Incentivieren ist besser zu machen, weil wir werden Zeiten haben. Und wenn wir in unsere Branche gucken, hier sitzt Sozialwirtschaft, die werden mit Erneuerbaren alleine ihre Krankenhäuser und ihre Pflegeheime nicht betreiben können. Das funktioniert im Moment noch nicht. Das heißt, wir werden da Gas und Öl noch eine gewisse Zeit haben. Das hängt auch an der Finanzierung. Das Thema hatten wir gestern. Der Staat ist ja der Finanzierer dieser Investitionen. Also würden wir ja, wenn wir konsequent wären in Ihrem Punkt, den ich ja auch gar nicht in Abrede stellen, wenn wir Öl und Gas komplett ausschließen, dann müssen wir eigentlich die Finanzierung an unsere Kunden ausschließen, weil die verfeuern Öl und Gas. Also diesen Trade-off müssen wir irgendwie lösen und dann sind wir der Meinung, dass man über Engagement-Ansätze, über das Thema, dass wir versuchen, die Besten da nur zu nehmen und schmeißen die alle raus, die keine Verpflichtung auf Klimaneutralität unterschreiben, die keinen Plan haben, wie sie Paris-aligned werden wollen, die fliegen raus und alle, die sich auf den Weg machen in der Transformation, die wollen wir unterstützen. Das ist so ein bisschen die Idee, die wir verfolgen, weil wenn wir einfach sagen, du darfst nicht mitspielen, deswegen hört er ja nicht auf zu spielen. Solange immer noch genügend andere da sind, das ist halt das Dilemma.
Das war eine wirklich spannende Diskussion. Interessant fand ich, dass der vermeintliche Rückgang bei den Investitionen in nachhaltige Geldanlagen mit Vorsicht zu genießen ist. Im Vergleich zu den USA ist Europa weiterhin Vorreiter, trotz des weniger starken Zuwachs in letzter Zeit. Dies liegt auch an den regulatorischen Vorgaben, die das Thema nachhaltige Geldanlagen immer wieder in den Köpfen der Menschen verankern. Gleichzeitig trägt diese Regulatorik aber auch zu der großen Komplexität des Systems bei. Hier gibt es eindeutig Bedarf für klare und geregelte Strukturen. Außerdem haben wir gehört, dass für das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in nachhaltige Geldanlagen Transparenz und klare Kommunikation von großer Bedeutung sind. Ausschlüsse von Investments helfen den Kundinnen und Kunden zu verstehen, in was genau investiert wird. Diese tragen aber kaum etwas zur Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei. Das Stichwort hier: Engagement. Engagement ist der Versuch, Unternehmen und ihre Investments positiv zu beeinflussen, anstatt Investments zu entziehen. Ich finde, die Diskussion hat gezeigt, wie vielfältig die Einflussfaktoren auf nachhaltige Geldanlagen sind. Sicher ist, die Entwicklung bleibt spannend. Und mit nachhaltigen Geldanlagen kann man nicht nur eine stabile Rendite erzielen, sondern trägt auch zu einer besseren Welt bei. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit verabschiede auch ich mich für dieses Jahr und bedanke mich für euer Zuhören. Ich freue mich darauf, euch im kommenden Jahr weitere ermutigende Mehrwerte mit einer neuen Staffel zu liefern. Bis dahin schreibt uns euer Feedback zu der ersten Staffel gerne über Social Media oder per Mail an www.eb.de/podcast. Und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Bis bald.
Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns für weitere ermutigende Inhalte zur nachhaltigen Transformation in Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft.